Johnny hat es gesagt, der Titel von unserer Predigtserie heisst «Mutig voran». Heute haben wir schon den zweiten Teil. Und der Titel von dieser Predigtserie besteht folglich aus zwei Wörtern. Das erste, mutig, das beschreibt eine Haltung. Nicht verzagt, nicht müde, nicht zögerlich und schon gar nicht ängstlich, sondern mutig. Das zweite Wort, voran, das beschreibt eine Richtung. Nicht rückwärts, nicht seitwärts, nicht im Kreis, nicht ausweichend und schon gar nicht wankend im Kurvengang, sondern voran. Mutig voran. Und das braucht es doch immer nur dort, wo man in etwas Neues oder Unbekanntes hineingeht. Bildlich gesprochen, für die meisten von uns braucht es keinen Mut, den Gang hineinzulegen, Brems- und oder Kupplung zu lösen und dann anzufahren. Für einen 17-Jährigen oder einen 17-Jährigen, der das aber zum allerersten Mal im Leben macht, hingegen schon. Mut brauchen wir dort, wo wir in Neues hineingehen. Dort zu verharren, wo wir gerade sind, erfordert sehr selten Mut. Neudeutsch nennt man diesen Bereich nämlich Komfort oder eben die Wohlfühlzone. Aber dort gehören wir genau nicht hin, auch wenn wir uns das vielleicht wünschen oder gern glauben. Und niemand weiß das besser als Gott, der uns liebt wie niemand sonst. Und darum ist sein Wort so voll von Ermutigung. Wir haben die Geschichten von Menschen, die mutig vorangegangen sind. Und die Geschichten sind nicht zu unserer Unterhaltung, sondern die Geschichten sind zu unserem Vorbild. Dass wir es ihnen nachmachen. Und es geht weiter im Neuen Testament, wo es immer wieder heisst, ermutigt einander, macht euch gegenseitig Mut, und wo wir eben auch all die Beispiele haben von diesen Menschen, die mutig sind. Eines haben wir gehört, auch am letzten Sonntag in der Predigt von Janik. Erlaubt mir an dieser Stelle eine herausfordernde Bemerkung. Wir sind doch eine grössere Gesellschaft heute, haben auch Gäste, und das ist wunderschön. Erlaubt mir ein bisschen herausfordernd zu sein. Normalerweise bin ich nicht so, nur heute in diesem Rahmen. Und auch da klingt dem Janik seine Predigt vom vergangenen Sonntag noch ein bisschen mehr. Wenn ich sage, ich folge Jesus nach, aber in meinem Alltag brauche ich gar nicht mehr Mut. Ich glaube, dann lohnt es sich zu checken, ob Jesus wirklich noch vor mir hergeht. Und ich ihn sehe. Weil Jesus nachzufolgen hat zu jeder Zeit immer Mut gebraucht. Und Jesus ist immer, und das ist die Idee von Nachfolgen, ist auch immer in Bewegung gewesen. Und ist es bis heute. Jesus nachzufolgen heisst, erfordert, mutig voranzugehen. Und wenn ich also sage, oh nein, in meinem Alltag brauche ich, ja, ich würde Jesus nachfolgen, aber in meinem Alltag habe ich schon lange keinen Mut mehr gebraucht. Dann könnte es durchaus sein, dass ich es gemacht habe, wie am Goethe sein Faust, und bei einem bestimmten Moment von meinem Leben gesagt habe, verweile doch, du bist so schön. Aber da ist nicht unsere Berufung. Wir sind berufen, Jesus nachzufolgen. Und genau die gleiche Herausforderung, die gilt auch für ganze Gemeinden. Nochmal ein bisschen provokativ, nochmal nur heute. Hand aufs Herz, landläufig denken doch die Menschen in der Schweiz beim Begriff Chile. Aber ein altes Gebäude mit Glockenturm. Und das ist doch nicht ganz das Gleiche wie Menschen, die mutig vorangehen, oder? Und darum lohnt es sich, heute Morgen einmal mehr einen Blick auf die Gemeinde zu machen und wie Gott sie sich gedacht hat. Gerade weil wir auch viele junge Menschen hier haben, total cool, so eine gemischte Schar. Hey Jungs, ich gebe mir Mühe, dass ich nicht zu lang mache. Was auch immer das denn heisst, ich sage einfach noch, es war nicht zu lang gewesen, aber hebt durch, cool sind ihr da. Auch für eine Gemeinde ist die Versuchung gross, dass sie die Komfortzone abdriftet. Dass sie beim Gewohnten stehen bleibt. Und auch hier wieder Hand aufs Herz. Die meisten Menschen, die regelmässig in eine Freikirche gehen, die denken beim Begriff Gemeinde entweder an ein nicht so altes Gebäude ohne Kirchturm oder an die Menschen, die sich am Sonntagmorgen drin für 2 Stunden drin versammeln. Das ist aber nicht das Ergebnis, das man würde erwarten, wenn man Jesus zulässt, wo er sagt, ich gebe euch Vollmacht über die ganze Macht vom Feind, dass ihr sie zerstört. So wie ich selber gekommen bin, um die Werke vom Feind zu zerstören, sende ich euch, jede und jede, die mir nachfolgt. Er hat, ja, im Lukas 10, 19, die nachlesen wollen, er hat seinen Nachfolger Vollmacht gegeben, böse Geister auszutreiben, Krankheiten und Leiden zu heilen. Matthäus 10, 11. Dann würden wir nicht erwarten, dass man mit dem Begriff Gemeinde, also nicht so ein altes Gebäude ohne Kirchturm, oder die Menschen, die sich am Sonntagmorgen um 10 Uhr drin versammeln, meint. Sondern wir würden erwarten, dass das die mächtigste, stärkste, die attraktivste, lebendigste Bewegung ist, was es auf der Welt überhaupt gibt. Dass sie aus allem herausragt, mit nichts kann verglichen werden. Und wie man vielleicht modern würde sagen, nur aus einem Alleinstellungsmerkmal würde bestehen. Und ich glaube, das grösste Problem noch gar nicht einmal ist, dass wir nicht mehr in dem leben, sondern dass wir es nicht einmal mehr vermissen. Dass wir das Gefühl haben, so wie wir sind, so wie es ist, so ist es gut. Und gar nicht mehr merken, wenn wir die Bibel lesen, wie gross die Differenz ist zwischen dem, was der Herr gesagt hat und dem, wo wir drin unterwegs sind. Und es ist doch so, so funktionieren wir doch als Menschen. Wir schauen nach links, wir schauen nach rechts, wir sehen, dass es die anderen auch etwa so machen. Und sehen, ob es gleich geht. Und solange wir nicht völlig abfallen, ist es doch okay. Machen doch alle so. Und wenn dann, wie zum Beispiel seit dem Anfang von Covid, ich würde ja noch nicht sagen, dass wir es durch haben, wir schauen dann, was im Herbst noch kommt. Wie seit dem Anfang von Covid weniger Menschen kommen, dann kommt die Frage, und die ist sehr oft gekommen, was könnte man machen, dass es den Menschen da besser gefallen würde? Das ist verständlich. Aber ich finde es auch auffällig, wie viel mal mehr ich die Frage in diesen 2 Jahren gehört habe, als ich in den vergangenen 20 Jahren, seit ich da bin, die Frage gehört habe, was könnte man machen, dass es Gott da besser gefällt? Was könnte man machen, dass man dem wieder ähnlicher wird, was er gemeint hat? Oder nur schon die Frage, wie hat er sich eigentlich gemeint gedacht? Wäre das nicht super spannend? Würde es das nicht in ganz viele Gespräche, aber auch in ganz viele Handlungen hineinbringen, die Mut erfordern würden? Was könnte man machen, dass es Gott da besser gefällt? Dass er möchte bei uns sein möchte? Ich habe es gerade kürzlich erst gesagt. Ich glaube, der Grund, wieso man nicht viel mehr betet, dass Gott sich wieder offenbart und dass er unser Zusammensein erfüllt ist, weil wir gar nicht mehr so eine Vorstellung davon haben, wie es wäre, wenn er mit seiner ganzen Kraft da wäre, mit seiner ganzen Liebe. wenn der Raum erfüllt wäre von seiner Gegenwart. Auch wenn wir etwas davon geschmeckt hätten, wir würden uns noch so viel mehr sehnen. Wir würden beten, wir würden rufen und schreien darum. Und ganz viele Fragen würden wir uns nicht mehr stellen. Wir würden nur noch einfach wollen, oh Gott, dass du kommst, dass du kommst. Und darum lassen wir uns doch heute Morgen miteinander anschauen, wie die Gemeinde ganz am Anfang war, wo sie geschlüpft ist. Bei ihrer Entstehung. Und dann lassen wir uns davon ableiten, was es für uns heute und da heisst, mutig voranzugehen. Der Walter hat am Pfingsten bereits darüber predigt, dass Pfingsten der Start war der Gemeinde. Wieso nicht Weihnachten? Wieso nicht Ostern? Wieso nicht Auffahrt? Jesus sagt, Matthäus 15, 24, ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen, gesandt worden. Dann ist es ja klar, wieso er sagt, ihr wäret viel grösser als ich. Und dann am Pfingsten, erst am Pfingsten, während der Walter schon ausgeführt, werden Nationen involviert. Erst dann geht es um die ganze Welt. Erst mit Pfingsten entfaltet sich der Heilsplan von Gott, da, was er von Anfang an vorgehabt. Der Heilsplan, wo die himmlische Welt mit grösster Spannung erwartet hat. Dort wird die Kirche geboren. Ich glaube, die himmlische Welt hätte es nicht erwarten können. Wir sagen, dass Pfingsten, wenigstens die noch einfach ein bisschen Vorstellung haben von Pfingsten, aber sagen, Pfingsten ist gekommen vom Heiligen Geist. Dort ist der Heilige Geist gekommen. Habt ihr das auch schon gehört? Und dann überlegen wir uns und sagen, wie kann das aber sein? Ganz am Anfang schon in der Bibel, im zweiten Vers heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist der erste. Und dann heißt es, die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Hey, ganz im Ernst jetzt, der Heilige Geist ist schon immer da gewesen. Das ganze Alte Testament und die ganze Evangelie hindurch ist der Heilige Geist am Werk. Er beruft Könige, er leitet Priester, er befähigt Propheten. Er treibt Hanna und Simeon, erfüllt Jesus bei der Taufe und wirkt durch ihn in so einem Mass, dass Christus den Pharisäer klar macht, dass sie mit ihrer Kritik nicht ihn kritisieren, Jesus, nicht ihn beleidigt haben, sondern sich am Heiligen Geist vergriffen haben. Wenn man sagt, Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen, wenn man sagt, er kann nicht stimmen, er war schon immer da gewesen. Aber am Pfingsten, nach dem Tod und der Auferstehung von Christus und nachdem er wieder zurückgegangen ist in die unsichtbare Welt und zur Rechten vom Vater sitzt, von der Herrlichkeit, seit dem Moment ist es möglich, dass Menschen, so schreit irdische Gefäße, kommen aus der Erde, wir wären zu Erde, dass Menschen wie du und ich können mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Vorher war der Geist einzelner Personen wie Könige, Propheten und Priester nicht gewesen. Aber seit Pfingsten ist es möglich, dass der Geist, der schon immer da war, dass der Geist Menschen wie dich und mich kann erfüllen und von innen her verändern. Und er ist der Heilige Geist, das heisst, er ist der Einzige, der uns heilig machen kann. Weil das Einzige, was uns heilig ist, ist der Heilige Geist in den Menschen, wo Christus und sein Geist aufgenommen haben. Okay, soweit haben wir es sortiert. Gut, dann könnten wir jetzt langsam mit der Predigt anfangen. Alright. Ich mache nicht das ganze Feld noch mal auf. Der Walter hat die ganze Pfingstpredigt, den ganzen Zusammenhang hat er gebracht. Lasst die Predigt nach, wenn er sie verpasst hat. Einfach in aller Kürze, das Ereignis war, da ist ein Brausen, ein Sturm gekommen. Da war ein Lärm und alles in dem Jerusalem, wo sich die verbliebenen 11 Jünger und andere Menschen versammelt haben. Sie waren im oberen Stock, wahrscheinlich das Rohr kennen, sie haben miteinander gebetet. Und bam, zumal ist es passiert. Und dann ist der Heilige Geist mit so einer Kraft gekommen, dass man es offensichtlich in ganz Jerusalem gehört hat. Der ist nicht durch den Hinteren gegangen. Das ist das Setting. Und dann war es eine Aufruhr und alles und so weiter. Aber ich wiederhole das alles nicht. Aber dann hat es den Moment gegeben, wo die Leute wissen wollten, was läuft da. Dann hat der Petrus, einer von den ursprünglich 12 Jünger, hat eine Predigt gehalten. Und Predigt heisst nichts anderes, als er hat den Leuten erklärt, was läuft da gerade. Und das hat die Menschen so bewegt, dass sie gesagt haben, boah, was sollen wir machen? Und etwa dort, ungefähr so ziemlich genau, hat dann Walter seine Predigt geendet und setzt sich an. Petrus antwortet ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Klammerbemerkung für alle, die einen Stress haben, sie müssen irgendwelche Leute zu Gott, zu Jesus führen. Relax. Wer ruft sie? Die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, er hat es wahrscheinlich nicht 20 Minuten geschafft, lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Hat er nur den Pastor getauft? Nur die 11? Wahrscheinlich nicht. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Jemand hat kürzlich gesagt, dass es cool fände, wieder mal 3-Punkte-Predigt haben, also haben wir heute eine 3-Punkte-Predigt. Ich will 3 Sachen anschauen. Das erste ist der Petrus. Der Petrus ist derjenige, der Christus verleugnet hat, der gesagt hat, ich kenne ihn nicht und sich dabei sogar selber verflucht hat. Also massivst. Mit dem Jesus gewissermaßen habe ich nichts zu tun. So. Was ist mein erster Punkt? Mutig voran. Mutig voran, indem wir die Vergebung von Christus annehmen. Das war rund 50 Tage vorher, noch nicht eine Ewigkeit her. Und jetzt steht da so ein völlig veränderter Petrus. Es hat einen zweiten gegeben, von diesen 12 Jüngern, wo Christus verleugnet hat. Für sich beschlossen hat, er will nichts mehr mit mir zu tun. Und der hat ganz anders geendet. Was also hat der Petrus gemacht? Der Petrus hat die Vergebung von Christus angenommen. Und schaut, das ist der erste Punkt. Wir haben heute Morgen ein Bild gehabt, in der Vorbereitung im Gebet, von Menschen, die immer noch da stehen, die Bettlergewänder. Und ich möchte es mit einem anderen Bild bringen, was da, man sieht es nicht ganz so gut, aber das ist ein Messi-Haushalt. Ist leider nicht Messi genug, man hätte es noch ein bisschen schlimmer müssen nehmen, damit ich kenne es, ich habe schon das Pech gehabt, so eine Küche mal zu stehen. Das schmeckt dann so, dass fast nicht ins Haus hineinkommst und so. Und es gibt Menschen, es gibt Christen, die führen ihr Leben so. dass Sachen schief laufen, dass sie das Ziel verfehlt, daneben hauen, sündigen, Zeug machen, wo sie weiss, dass es nicht gut ist, dass sich fest abwendet, so die ganze Palette. Aber dass sie es dann einfach stehen lassen. Wie so eine Pfanne, oder? Ich habe versucht, etwas zu backen, ist in die Hose gegangen, ich stelle es einfach mal zum Abwäschtrog und ich lasse es dort. Ich lasse einen Tag dort, ich lasse eine Woche dort, ich lasse einen Monat dort, ich lasse ein Jahr dort, wie sieht es denn nachher aus? Und es gibt Menschen, die gehen so mit ihrem Leben um. Das ist das Angebot von Christus. Wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von unserer Ungerechtigkeit. Die ganze Lösung für unsere grusigen Pfanne und Töpfe und alles, die ist da und das Versprechen steht. Aber es gibt Leute, die haben sich wie dort parkiert, auf der Seite vom Lavabo und lassen sich nicht abwäschen. Und dann fängt etwas an zu wachsen, wo widerlich ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Dann fängt Selbstverdammnis an zu wachsen. Dann fangen Zweifel an zu wachsen. Bis hin zu, wie es der Petrus auch angemacht hat, Selbstverfluchung, oh, ich bin kein richtiger Christ, oh, ich kann nicht, oh, ich bin nicht, oh, ich will nicht. Oh, ich. So. Lauter solches Zeug gedeiht dort, dann habt ihr den Abwehrstrog. Und ich lade euch ein, mutig voranzugehen und unserem Herrn die ganze Chance zu überlassen. Wer würde sich wünschen, dass deine Küche aufgeräumt ist? Du musst nicht so leben. Und egal, was du angesammelt hast, egal, was du angehäuft hast, egal, was du gemacht hast und egal, wie häufig du das gemacht hast und egal, wie bewusst du das gemacht hast, er wird dir vergeben und er wird dich reinigen. Ich darf und ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich hunderte von Mal vor Jesus meine Sünde bekennen und sagen, Herr, ich habe versagt. Und dass ich ihm sogar haben sagen, Herr, und in dem Moment, wo ich es gemacht habe, ich habe es sogar wollen. Ich habe gewusst, das ist nicht gut, ich habe gewusst, das tut mir nicht gut, aber ich habe es gemacht und ich habe es wollen. Ich habe keine Ausrede. Ich habe es wollen. Aber Herr, ich liebe dich trotzdem. Und ich will zu dir zurück. Mach mich wieder rein. Mach mich wieder ganz. Nimm deinen Geist nicht von mir weg. Hunderte von Mal. Und ich kann dir sagen, es ist der einzige Weg zur Versöhnung mit Christus. Mutig voran heute Morgen kann für einige bedeuten, das zu machen, ihm die Chance zu überlassen. Und einfach mal alles zu bekennen. Das ist wie der erste Schritt in die Gemeinde hinein. Weil du kannst da sitzen und in dir kann es so aussehen. Und dann kannst du nicht wirklich Teil sein von der Gemeinde. Du kannst nicht. Du kannst dir noch alle Mühe geben, dass man es nicht erkennt, dass du so aussehst wie die anderen, aber wenn es in dir so aussieht, kannst du nicht Teil sein von der Gemeinde. Du wirst nie in die Freiheit hineinkommen. In dir wird immer Selbstverdammnis sein. Die wird Druck erzeugen. Du kommst nie in die Freiheit hinein, solange es so aussieht. Also gang mutig voran. Und glaub mir, Christus ist null überrascht, wenn du ihm da erzählst, was du gemacht hast, weil er seinen Weg schon weiss. Und ich möchte hinzufügen, einfach wieder mal zu klammern, dass wieder mal gesagt ist, ich bin seit 7 Jahren hier Pastor. In meiner Bibel steht, dass wir alle sündigen und wahrscheinlich sogar mehr als nur täglich. Und ich habe wahrscheinlich Gespräche von Menschen, die gekommen sind und haben beichten, einer Hand abzählen. Meistens waren es Teenager, dort waren es noch ein bisschen mehr. Ich sage euch einfach, unsere Büros sind offen. Es ist an meiner Tür angeschrieben, nur für Beichtende. Und ich meine, dass du das lernst. Und du kannst mir wahrscheinlich nichts erzählen, wo mich überrascht. Weil ich schon so viele menschliche Abgründe gesehen habe, dass was auch immer du zu beichten hast, ich dir die Vergebung von Christus zusprechen. Herzliche Einladung für alle, die aufräumen wollen. Zweiter Punkt. Wir hatten Petrus, jetzt kommen die, die das Wort annehmen. Die nun, die sein Wort annahmen, schließt automatisch mit ihr, es hat Menschen gegeben, die es nicht angenommen haben. Und jetzt kann man sich über die ganz viele Gedanken machen, das macht die Bibel aber nicht. Es geht um die, die es angenommen haben. Und was haben die gemacht? Sie haben sich taufen lassen. Was hat für die mutig voran bedeutet? Schaut, in der Taufvorbereitung mit der Noah Joy und der Jolina habe ich einen Punkt versucht, am Anfang versucht, herauszuschaffen. Taufe ist die Folge von Umkehr. Eine Taufe macht nur dann und dort Sinn, wo es eine Umkehr gegeben hat, wo es eine Neuausrichtung gegeben hat, wo mein Kompass neu eingestellt worden ist, einzig und allein auf Christus hin. Taufe ist der Ausdruck, in meinem Leben hat es eine Umkehr gegeben. Und weißt du, es kommt gar nicht so fest darauf an, ob das eine Umkehr war, um 180 Grad, oder ob es eine Umkehr war, von 179 auf 180, das eine Grad. Weil wenn du ein Leben lang das eine Grad daneben bist, wirst du nie bei Christus landen. Taufe ist der Ausdruck, ich bin umgekehrt. Und das ist mit dem Grund, erlauben wir die Bemerkung, wieso wir da niemals ein Kind taufen würden. Und erlauben wir das heute auch, wenn wir den provokativen Sonntag haben. Wieso, dass es billig ist, sich auf Kindertaufe zu berufen. Weil du hast nie müssen umkehren. Leute sagen, oh, ich bin aber als Kind getauft worden. Okay, taufe als Volk von Umkehr. Als Säugling bist du gekommen. Natürlich nicht. Und darum ist es cheap. Taufe ist die Folge von Umkehr. Es ist der Ausdruck davon, ich bin umgekehrt, ich lebe mein Leben auf Christus hin. Und das machen die Leute. Und was bedeutet das, worin besteht der Mut? Umkehren heisst, du schwimmst mal in die andere Richtung als der Rest der Welt. Umkehren heisst, du hast andere Ziele, andere Gedanken, du strebst nach anderem. Umkehren heisst, du passt nicht mehr in die Gesellschaft hinein, obwohl du nach wie vor mit drin lebst. Umkehren heisst, du bist ein bunter Hund. Und schaut, was nicht geht. Und immer wieder versucht, weißt, der Dietrich Bonhoeffer beschreibt das so in seinem Buch über Nachfolge und über Gnade, wo er über die billige Gnade schreibt und sagt, schaut, da gibt es die Vorstellung, dass Gnade bedeutet, dass es nicht mehr so drauf ankommt. Und in dieser Vorstellung ist die höchste und schönste Form von Gnade, dass wir so leben können wie alle anderen. Die Vorstellung hat natürlich bis heute nicht aufgehört. Aber schaut, mutig voran heisst umkehren zu Christus. Das ist die zweite Voraussetzung zur Gemeinde. Ihr könnt nicht Teil der Gemeinde sein und gleichzeitig sagen, aber ich will unbedingt so leben wie die Welt. Versteh mich bitte richtig, jeder darf und kann so leben wie die Welt. So fest und so lang und intensiv, wie er will. Ihr seht es aber schon an dem einfachen Bildchen, es wird nicht so sein, dass die am gleichen Ort ankommen. Jeder darf den Weg selber wählen, aber wir werden nicht bestimmen, woher er führt. Und wir haben es von Teufeln gehört, es gibt nur einen Weg, der zu Gott führt. Und wenn du willst gehen, dann musst du umkehren. Du kannst nicht zu der Gemeinde gehören, und ich meine nicht Mitgliedschaft, das ist ja cheap, oder? Du zahlst, weißt du, 125 Franken, dann stimmt das so. Und füllst einen Mitgliederantrag aus. Du kannst nicht zur Gemeinde von Christus gehören und will leben wie die Welt. Geht nicht. Und ich sage, probier es gar nicht, weil du machst dir das Leben schwer, du machst uns das Leben schwer. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die sagen, ich will Christus hinterher. Vielleicht braucht es da eine neue Entscheidung. Immer alles anzugeben. Jungs, ich halte mein Versprechen nicht, wenn ich verpredigt werde, wieder zu lang. Der dritte und letzte Punkt, wir hatten Petrus, wir hatten Menschen, die umgekehrt sind, jetzt haben wir Gemeinde, jetzt kommen wir zur Gemeinde. Was zeichnet die Gemeinde aus? Vielleicht ist das der grösste Mut. Sie haben den Mut zur Gemeinschaft. In unserer Zeit wird viel geredet über Diversity. Diversität. Und ich verstehe das und ich sehe den Wunsch, oder? Wir wollen doch niemanden ausschliessen. Aber ich bin so überzeugt, der einzige Ort, wo das geht, ist die Gemeinde von Jesus Christus. Und Menschen von allen Altersgruppen, von allen Geschlechtern, also ich meinte, es sind zwei. Von allen sozialen Schichten, von allen Nationalitäten, von allen möglichen Interessen ist die Gemeinde von Jesus Christus der einzige Ort, wo ein Zusammenleben möglich ist. Und das ist die Schönheit der Gemeinde. Aber das braucht Mut. Und der Befähiger dazu, das ist der gleiche wie der, was gestartet hat. Das ist der Heilige Geist. Er gibt uns die Liebe. Er gibt uns Kraft. Er gibt uns sogar den Willen. Aber dann, wenn wir so mutig vorangehen, dann entsteht die Gemeinde von Jesus Christus als der Ort, wo er selber dabei sein will. Von dem träume ich, so eine Gemeinde wünsche ich mir. Das ist der, wofür ich mich einsetze. Meine, unsere Vision als GL. So eine Gemeinde ist attraktiv. Was ist heute Morgen dein Schritt, mutig voranzugehen? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ein bisschen Background-Musik oder ich weiß nicht, vielleicht sind sogar ihr live. Wer auch immer. Nimm dir einen Moment Zeit und sag, was ist für dich dran, mutig voranzugehen. Vielleicht sagst du, ich bin der Typ mit der Küche. Vielleicht sagst du, ich bin der, der
Fisch, der mit der Menge schwimmt, aber eigentlich in die andere Richtung gehören würde. Ich würde dir heute Morgen eine Gelegenheit geben, zum Umkehren. Vielleicht sagst du auch, ich habe all das noch gar nie je gemacht in meinem Leben. Oder ich bin aus der Spur getreten und bin nicht mehr dort. Mach doch kurz die Augen zu und ich lade dich ein. Wenn du merkst, gib mir ein Zeichen, heb deine Hand auf und sagst, ich will, dass meine Küche heute gereinigt wird. Wenn du sagst, ich will zuerst mal umkehren, ich will, dass mein Leben neu gemacht wird. Ich will, dass es überfließt und strotzt von Frische und Kraft. Ist jemand da, der sagt, ich möchte das? Cool. Alright. Jesus, du weißt alles. Du siehst, wie es in mir aussieht. Die Sünde, die ich gerne lasse, das Versagen, wo ich nie zu dir gekommen bin. Heute Morgen herbringe ich es dir. In mir hinein sieht es grauenhaft aus, es stinkt und ist widerlich. Ich komme schon lange selber nicht mehr klar, aber da bin ich her und bitte dich um aus. Mach neu, nimm mein Leben. Reinige mich neu. Stell mich wieder her. Und Jesus, du siehst, ich will dir nachfolgen. Und gleichzeitig ist mir alles, was in der Welt läuft, so wichtig. Ich will auch so sein, benimm mich so, rede so, denke so. Ich mache gar keinen Unterschied. Ich kann mich ganz lange irgendwo bewegen, ohne dass man merkt, dass ich zu dir gehöre. Aber ich will das nicht mehr. Ich will ganz zu dir gehören und fällt heute Morgen die Entscheidung. Ganz für dich, Herr. So wie es uns Jolina vorgesagt hat. Alles, was ich bin, alles, was ich habe. Meine Gegenwart und meine Zukunft und meine Vergangenheit. Ich lege sie in deine Hände. Und Herr, du siehst, wo ich mich aus der Gemeinschaft rausgenommen habe. Oder nur noch am Rand gesessen bin, wie ein Zuschauer und bewertet habe. Klatscht habe, wenn es mir gefallen hat. Und in die Pause gegangen bin, wenn es nicht gut war. Ich habe mich den Mut verloren, hat, so Gemeinschaft. Jetzt, ich will zurückkommen, weil ich etwas verstanden habe, dass du selber gemeint willst, du selber sie geschaffen hast. Und ich will alles dazu tun, was du mir aufträgst, damit die Gemeinde lebendig wird. Herr, wir kehren heute um und sagen, wir wollen die Gemeinde von Jesus Christus sein, die deinen Namen ehrt, die deinen Auftrag lebt. Dein Wort befolgt und sich auf dich ausrichtet. Und wir bitten, komm, Herr Jesus, fülle uns mit deinem Geist.